Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Ich sage ein herzliches Grüß Gott zu unserem Pausengong-Podcast, zu einer neuen Folge. Wie immer mit unserem geistlichen Beirat Rainer Maria Schießler. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Und diesmal haben wir, Rainer, sogar zwei ganz besondere Gäste zu Gast, nämlich einmal Tim Wiegelmann. Du bist Buchautor und Botschafter für humane Bildung und engagierst dich mit dem Namen Bildungsrebell für eine inklusive Schule und Bildungsgerechtigkeit. Servus, Tim.
Hallo, vielen Dank, Martin. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Und der zweite Gast ist Dr. Gerald Kling. Grüß dich, Gerald. Du bist ehemaliger Schulamtsdirektor und auch du setzt dich für eine inklusive Schule ein, ein inklusives Schulsystem und plädierst für eine Verankerung der inklusiven Gemeinschaftsschule im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Das hört sich jetzt sehr mächtig an. Gerald, vielleicht kannst du mal unseren Hörern erklären, was der Unterschied zwischen einer Gemeinschaftsschule und einer Gesamtschule und unserem aktuellen Schulsystem ist.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass wir bei dieser Gelegenheit über diese große Thematik sprechen können. Ja, was ist die Gemeinschaftsschule in Abgrenzung zur Gesamtschule? Die Gemeinschaftsschule ist eine Schulform, in der die Kinder und Jugendlichen nicht differenziert nach Schularten unterrichtet werden, wohingegen in der Gesamtschule die verschiedenen Schularten möglicherweise immer noch differenziert sind. Ich habe selber mal als Lehrer an einer Gesamtschule in Nürnberg unterrichtet. Da war also einfach nur Gymnasium, Realschule, Hauptschule damals parallel in einem Haus. Man hat sich ausgetauscht zwischen den Schularten und im Lehrerkollegium, aber das ist nicht das, was wir als Gemeinschaftsschule verstehen. Also die Begrifflichkeit ist da leider etwas undeutlich und in der Öffentlichkeit nicht so bekannt in der Differenzierung. Aber wir möchten die Gemeinschaftsschule. Die Kinder sollten gemeinsam in einer Gruppe, sage ich mal, unterrichtet werden, ohne dass man sie aufteilt und separiert.
Heißt, eine Klasse, wird gesagt, mit allen heterogenen Täten und leistungsstarken, leistungsschwachen, die sind ja genauso stark, Menschen drin, keine Schularten mehr. Gibt es dann eine Differenzierung in dieser Klassenverbund oder wie stellst du dir das vor?
Also zunächst mal, man könnte auch die Klasse an sich in Frage stellen. Das tue ich nämlich ganz gerne. Man muss sich überlegen, was eine Schulklasse ist. Ich sage es mal ganz pointiert, das ist eine Zwangsgemeinschaft, die zustande kommt aufgrund des gemeinsamen Geburtsjahrgangs. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die die Kinder in einer Schulklasse haben. Deswegen mache ich da schon auch ein Fragezeichen hin. Aber zurück zur Frage. In einer Gemeinschaftsschule werden die Kinder in einer vielfältigen Gruppe unterrichtet. Das ist richtig. Aber es wird natürlich individualisiert und differenziert, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ohne dass die SchülerInnen dann in bestimmte Gruppen eingeteilt werden. Ich habe das erlebt zum Beispiel an der Alemannenschule in Wutöschingen. Da war es wirklich, das ist ein ausgezeichnetes Modell, wie Gemeinschaftsschule funktionieren kann.
Also ich kenne es nur als Erzählungen so vom früher in diesen kleinen Grundschulen, wo dann erste bis vierte Klasse in einem Raum war und ein Lehrer alle Klassenstufen unterrichtet hat. Aber ich habe das, als man das einmal erfahren hat, das eher als einen Mangel empfunden, weil halt nicht so viele Lehrer da waren, weil man sie mehr Lehrer gar nicht hat leisten können, weil sie von der Gemeinde bezahlt wurden, weil die Räumlichkeiten nicht da waren. Ich wollte jetzt nur fragen, Sie haben das mit der Klasse richtig gesagt. Das ganze Gemeinsame ist der Geburtsjahrgang. Wie würden Sie dann eine Klasse zusammenstellen? Nach welchen Kriterien macht man das dann, Ihrer Meinung nach?
Gut, ich denke schon, dass nach dem Kindergarten die Schule beginnen soll. Ja. Es ist natürlich möglich, die Kinder zusammenzufassen in Gruppierungen, je nachdem, was sie an Bedürfnissen haben, welche Lernbedarfe sie haben, welche Unterstützungsbedarfe sie haben. Da kann man schon Gruppen zusammenfassen. Aber es sollte nicht dazu führen, also man könnte auch zum Beispiel eine Schulklasse als Jahrgangsklasse durchaus weiter etablieren, aber das sollte nicht als dauerhafte Einrichtung bestehen, sondern die muss durchlässig sein, die muss aufgelöst werden können für bestimmte Lernformen, für bestimmte Inhalte, für bestimmte Anforderungen, die die Gemeinschaft stellt. Also das sollte kein starres System sein, sondern es sollte ein durchlässiges System sein.
Ja, aber trotzdem ein System, das mehr Halt gibt. Und natürlich, es orientiert sich an dem, was das Kind leisten kann und leisten will und was man von ihm abfordern kann. Aber das muss ich jetzt erst einmal herausfinden. Und das ist ja auch wieder kein starres System. Das Kind ist ja nicht von Anfang an auf demselben Level. Der eine, auf Deutsch gesagt, kackt einmal ab, der andere arbeitet sich wieder hoch. Ich habe momentan so ein Beispiel von einem Ministranten, der jetzt in die 5. Klasse gekommen ist. Natürlich, der ist voll in die Lateingrube hineingepflapft. Jetzt hat er sich befreit. Jetzt ist er ein guter Lateinschüler geworden, allein in 3 Monaten. Und ich lobe den, wo ich nur kann, weil ich sage, du bist genau auf dem Weg. Dazu ist ja die Schule doch auch da, dass das Kind sozusagen sich selbst da weiterentwickelt. Und ein zweiter Gedanke, der mir sehr wichtig ist bei der Zusammenstellung, ich muss schon drauf schauen. Ich meine, ich brauche nicht nur eine Klasse, in der der Lernschwächere seinen Stand findet, sondern auch der potentere, das begabtere Kind, das darf sich auch nicht langweilen, bloß weil es halt immer sozusagen Pause machen muss, damit die anderen auch irgendwie mitkommen müssen. Also so toll das System ist und mir gefällt das wahnsinnig gut, aber ich sehe ganz persönlich, ich meine, ich komme aus dem Burma-Gymnasium, das war Ranking pur, da hast jeden Tag ums Überleben gekämpft, aber ich sehe wahnsinnig große Schwierigkeiten in der Umsetzung dieser wunderbaren Idee.
Also ich verstehe Ihre Bedenken. Die kann man aber nur auflösen, wenn man sagt, man geht immer wirklich an die Substanz des bestehenden Systems. Diese Bedenken wurzeln alle darin, dass wir immer noch verhaftet sind in diesem Schulsystem, in den Schulstrukturen, die seit über 100 Jahren einfach zementiert sind. Wenn man die nicht verändert, dann muss man diesen Bedenken natürlich recht geben. Ich habe jetzt vorhin die Schule in Wutöschingen genannt. Dort habe ich es erlebt, dort herrschen ganz andere Lernformen. Das heißt nicht, dass der Hochbegabte davon eilt und der Schwache hinterherhinkt, sondern es geht um ein individualisiertes Lernen in der Gemeinschaft. Also beides zusammen ist unglaublich wichtig. Und zum Lernen in der Gemeinschaft gehört auch meines Erachtens, und das denke ich ist angesichts unserer aktuellen Zeitläufe sehr wichtig, dass man als starker Schüler durchaus auch den Schwachen helfen kann, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man miteinander lernt, genauso wie man auch Phasen hat, in denen man alleine arbeitet, und wo man zusammen, gemeinsam mit unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Teilinhalten zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Das habe ich in Wutöschingen erlebt und das hat mich total beeindruckt.
Ja. Bin ich auch voll dabei, aber auch dieses, die Schwachen profitieren von den Starken. Das System, das Mentoratsystem gibt es ja. Es gibt ja Schulen, die das wahnsinnig toll ausgebildet haben. Also das müsste man gar nicht mehr neu erfinden. Und das Zweite, was ich jetzt sagen wollte, habe ich vergessen. Es war, aber wir sind eigentlich schon auf dem Weg, aber letztlich komme ich nie daran vorbei. Ich muss ja, jetzt weiß ich es wieder, ich muss ja irgendwie den Leistungsnachweis erbringen, damit ich auch zu einem Abschluss komme. Wir haben ja immer nur Lehrpläne. Ich kriege halt mit, zum Beispiel von meinen Jugendlichen, die in Gymnasien gehen, dass die gerade immer am Limit sind, dass die ihren Lehrplan durchkriegen, dass die den Stoff durchkriegen. Also da ist ein Tempo da. Ich kann mir kaum jetzt vorstellen, wie man dieses Tempo noch rausnehmen kann. Aber bestimmt.
Jungs, du willst was sagen.
Ja, Ich muss jetzt erstmal durchatmen, weil das ist mein, da werde ich richtig emotional. Und ich versuche jetzt, wenn das okay ist, gib mir mal 5 Minuten und dann dürft ihr mich gerne unterbrechen und all die Kritik äußern. Also, all das, was ich heute mache, war nicht vorgesehen. Ich mache Seminare an Hochschulen für Pädagoginnen und Pädagogen. Gerald kennt das, ich habe fortgegangen, ich habe ein Buch gemacht. Niemand hat mir das zugetraut. Geschweige denn mich dazu ermutigt. Meinen ersten Vortrag an der Uni habe ich gehalten, als ich einen Hauptschulabschluss hatte, weil ich halt an der Förderschule war, an der man gerade nur diese Abschlüsse machen konnte. Und wie ist es entstanden? Weil ich einen Professor angefragt habe, der für Bildungsphilosophie, und ich war interessiert an der Bildungsphilosophie, und dann wollte der mein Buch lesen und dann hat er mich eingeladen zum Vortrag. Und der Gerald stellt mich in den Seminaren immer vor als der typische Förderschüler. Und ich liebe diese Begrüßung, weil sie eine große Konfusion erzeugt. Und jetzt ist die Frage, warum habe ich mich überhaupt für diese ganzen elitären Interessen, sage ich mal, interessiert? Ich kam ja nicht auf die Welt und wollte Bildungswissenschaften studieren, sondern das war aufgrund der Selektionserfahrung, die ich in der Schule gemacht habe. Weil ich zuerst an eine Förderschule gekommen bin, meine Eltern haben sich für die Förderschule entschieden, und zwar aus einer schulsystemkritischen Haltung, weil sie gesagt haben, wir wollen den darwinistischen Leistungskampf in den Schulen nicht aussetzen. Und dann war, dann ging es mir dann nicht so richtig gut, und die Erzählung war immer, ich bin unterfordert, weil hier noch so viele geistige Behinderte dabei sind. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich bin in die Welt gekommen mit einer Idee, dass man zu mir sagt, ich muss mich befreien und emanzipieren von den geistigen Behinderten. Ich will das nur mal kurz deutlich machen, was das bedeutet, wenn ein 10-jähriges Kind so etwas eingeimpft bekommt. Und ich schäme mich tatsächlich heute, dass ich diese Idee noch weiter fortgetragen habe. Und dann haben wir die Schule gewechselt. Meine Eltern sind bei der Förderschule geblieben, einfach weil ich vom Stoff so sehr zurückgehungen habe. Und dann konnte man an der nächsten Förderschule nur einen Hauptschulabschluss machen. Meine Eltern waren so entspannt und dachten, die tun mir was Gutes, indem sie sagen, naja, machst du erst mal den und dann schauen wir weiter. Was war da? Ich kam in die Klasse. Die Lehrkräfte haben wieder gesagt, angeblich bin ich unterfordert. Und was habe ich immer gelernt? Ich habe implizit immer gelernt, ich bin irgendwie nicht gemeinschaftsfähig. Weil mir wurde gesagt, also meine Einsamkeit und all das, was da entstanden ist, liegt an meiner intellektuellen Unterforderung angeblich. Und das habe ich internalisiert. Und dann habe ich angefangen, weil mich das Ganze so traurig gemacht hat, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und plötzlich diese Bücher zu lesen und so. Und dann habe ich auch plötzlich angefangen, ganz anders zu reden als meine KlassenkameradInnen. Aber nicht, weil ich es wollte, weil ich das so toll fand, intellektuell zu sein, sondern weil das irgendwie mein Weg war. Und darüber haben sich ja auch die Verbindungen und die Vorträge dann später ergeben. Und so, also es ist heute noch so, jetzt bin ich in der Oberstufe und mir erzählen heute noch Lehrkräfte, ich sei angeblich unterfordert im Psychologieunterricht zum Beispiel. Und was habe ich da gelernt? Ich habe also quasi, ich frage mich dann, bin ich möglicherweise selbst der beste Beweis für dieses System, das so grausam ist, wenn es sagt, Trennung ermöglicht die beste Entwicklung. Weil das ist ja das, was man als Banner über alle unsere Schulen kleben könnte. Und ich denke, an meiner Geschichte kann man sehen, dass Selektion eine Fiktion ist, weil sie immer nur nach einem spezifischen Leistungsbereich guckt. Und ich habe mit meiner Leistung ganz andere Bereiche abgedeckt. Und ich würde dazu gerne noch eins sagen. Man kann viel über Intelligenzforschung reden und so. Und da wird man dann feststellen, dass letztendlich, und ich möchte das so provokant sagen, jegliche Selektion nur auf ein Menschenbild von Biologie beruhen kann. Also wir wissen heute, dass Intelligenz einfach nichts Festgelegtes ist. Sowohl vielfach als aus der Intelligenzforschung aber man kann das sich auch erkenntnistheoretisch herleiten, weil ich habe das immer so erlebt, Selektion ist, wir sagen, ein Schüler kann keine Gitarre spielen und dann geben wir ihm keine Gitarre, weil wir denken, er kann das nicht. Und wenn das dann am Ende der Schulzeit tatsächlich nicht kann, dann sagen wir, super, unsere Diagnose hat sich bewahrheitet und feiert uns für unsere richtige und korrekte Diagnose. Dabei sehen wir nicht, dass nicht die Diagnose an sich richtig war, sondern nur die Entscheidungen, die wir auf Basis unserer Diagnose getroffen haben. Also es ist ja, denke ich, evident, dass sich kein Mensch entwickelt, wenn er sich alleine in einem dunklen, abgeschlossenen Raum befindet. Das heißt, Entwicklung ist immer eine Reaktion auf die Möglichkeit der Stimuli, die ich habe, würde man psychologisch sagen. Und so habe ich das bei mir auch erlebt. Diese ganzen Vorträge, alles sind aus Zufall entstanden. Und ich hätte viel lieber andere Themen gehabt, mit denen ich mich mit meinen Klassenkameraden hätte austauschen können, weil diese Themen die Kluft gebildet haben und dass ich mir diese Themen gesucht habe, war völlig willkürlich, eine biografische Zufallskonstellation. Und damit will ich einfach sagen, dass Intelligenz immer von den Stimuli abhängt, die ein Individuum zur Verfügung hat. Und daher eine objektive Diagnose und dahingehend eine Trennung von Mitmenschen, die eine soziale Möglichkeit der Entwicklung nimmt, letztendlich meiner Ansicht nach immer auf Willkür beruht. Das ist schon so in der Radikalität auch tatsächlich meine Ansicht. Und ich freue mich sehr, das jetzt zu diskutieren.
Cool. Ja, ich sage alles richtig, aber ich habe jetzt beim Zuhören in mein Umfeld reingeschaut. Ich könnte auf der Stelle unzählig viele Leute sagen, die jetzt sagen würden, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bin in meinem Beruf dazu gezwungen und mache das wahnsinnig gern, wirklich aus der Theorie runterzukommen, das runterzubrechen in die Praxis. Und meine Einwände vorher oder meine Einwände waren es ja gar nicht. Ich finde die Idee sehr toll, interessant, spannend. Sondern meine Fragen waren, wie funktioniert das praktisch? Wir vor Ort in der KIG, wir erleben die praktischen Probleme in der Schule selber. Ich bin am Freitagvormittag den ganzen Tag in Mindelheim in einem Gymnasium. Da werde ich dann konfrontiert mit den Problemen, die vor Ort jetzt bestehen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das mit diesem System, so gut es klingt, einfach auflösen kann. Das war's. Also ich bin da mehr an praktischen Lösungen interessiert. Die Theorie stimmt hundertprozentig und das, was Sie da jetzt da erzählt haben, kann ich in allem nur unterstreichen, was Intellekt betrifft und so weiter. Nur wie funktioniert die Umsetzung? Das ist meine Frage.
Das ist ja genau der Punkt, Rainer, worum wir heute auch reden wollen, weil wir merken ja aktuell im System Schule, dass Personalmangel überall ist. Das System wird immer wieder hinterfragt und deswegen wollen wir immer wieder Ideen, Rainer, hier auch in den Podcast reinholen, wie Menschen sich das vorstellen können. Jetzt könnte ich sagen, jetzt kurz vor Weihnachten, da kann man sich ja wünschen, was man will, was das Christkind dann bringt, ist was anderes. Aber es ist wirklich wichtig, da zu diskutieren, weil das Thema Inklusivität oder Heterogenität im Schulalltag ein wahnsinnig großes Thema ist. Ich war heute früh auch im Schulbesuch, letzte Woche auch. Die Herausforderungen in diesen Schulen werden immer größer. Unsere Lehrkräfte sind nicht immer perfekt darauf vorbereitet, können, wie Tim, du das richtig sagst, nicht immer auf den Menschen so eingehen, weil ihnen die Zeit fehlt, auf den Menschen zuzugehen. Die Stimuli, die du gesagt hast, Tim, die du gebraucht hättest, das Umfeld, das du gebraucht hast, das aktuell auch nicht optimal ist. Ich sage immer, in der Grundschule sind ja eh alle gemeinsam drin. Also da sind ja wirklich alle gemeinsam 4 Jahre lang verhaftet. Normalerweise, sage ich jetzt mal. Und da haben wir hervorragende Fachkräfte. Was halt wirklich fehlt, ist Zeit, mit den Menschen individuell in den Austausch zu gehen, sie mitzumachen, sie mitzunehmen, sie zu sehen, sie zu beurteilen. Und jetzt die Frage an dich, Tim, was hättest du dir denn gewünscht, wie es denn ideal hätte laufen sollen? Also wie hättest du es dir jetzt gewünscht?
Also vor allen Dingen, ich bin sehr froh, dass ich Gerald heute dabei habe, auch weil ich jetzt keine fertigen pädagogischen Konzepte liefern kann. Dafür erkenne ich auch an, dass mir die Qualifikationen fehlen. So demütig bin ich auch. Was mir ganz wichtig wäre, was ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist der Punkt der Verbindungen. Weil ich lebe mit einer existenziellen Bedürftigkeit. Wenn man 20 Minuten warten muss, bis man auf Toilette kann, so wie der Zustand in manchen Heimen für Menschen mit Behinderung ist, dann ist auch nicht mehr viel mit Intelligenz und Ausdruck und Stimuli und sowas. Und was zum Beispiel jetzt in meinem Fall so ist, wir sind dann bei der Förderschule geblieben. Da bin ich jetzt in einem Internat und für dieses Internat, wo ich jetzt die Oberstufe mache, weil, wie gesagt, aus den Gründen, wo sich auch eine Sensibilität bei mir rausgebildet hat und so, dann schlussendlich bei der Förderschule geblieben sind. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber das kostet den Staat unheimlich viel Geld. Und wenn ich dann in den Bereich der Behindertenhilfe für Erwachsene übertrete, dann wird der Personalschlüssel drastisch gekürzt. Warum? Weil der Staat sagt, jahrelang warst du in einer Fördereinrichtung, jahrelang haben die Pädagogen begründet, warum du so intensiv gefördert werden musst. Irgendwann musste aber das Ergebnis der Förderung in der Hinsicht sichtbar sein, dass du weniger auf staatliche Unterstützung angewiesen bist. Und da sage ich, ja, ich kann den Staat verstehen. Also eigentlich müsste der Staat sogar hierher an das Internat gehen und sagen, ihr verkauft uns eine Mogelpackung. Ihr sagt, die Schüler sind danach irgendwie selbstständiger, können ihr Leben gestalten, aber die sind ihr Leben lang immer noch auf staatliche Unterstützung angewiesen. Da gibt es den Begriff der Eingliederungshilfe. Und schon allein im Begriff Eingliederungshilfe im Sozialgesetzbuch verankert ist eine temporäre Begrenzung drin. Das heißt, es stellt also eigentlich einen immanenten Widerspruch dar, sein ganzes Leben lang Eingliederungshilfe zu erhalten. Mal ganz unabhängig davon, dass der Begriff Eingliederungshilfe ja Ausgliederung voraussetzt. Und was hätte ich mir dann gewünscht? Zuerst den Willen, es gemeinsam zu versuchen. Weil die Verbindungen, die mir ausbleiben, durch nichts zu bezahlen sind. Wir hatten eine Projektwoche in der Schule und da haben mich plötzlich Schülerinnen aus meiner Klasse durchs ganze Schulhaus geschoben, zu denen vorher kaum Verbindung bestand. Und warum haben die das gemacht? Nicht, weil sie es mussten, weil es die Unterrichtsverpflichtung war, sondern weil wir uns selbst die Aufgabe gegeben haben, wir wollen Umfragen verteilen. Und da war klar, der Tim kann so gut reden, der darf auf keinen Fall fehlen. Und selbst wenn ich nicht hätte so gut reden können, hätten die mich trotzdem nicht stehen lassen, weil die wären ja dann für meinen Ausschluss selbst verantwortlich gewesen. Dahingegen, der Frontalunterricht ist etwas vollkommen anderes. Also wir lernen im Ethikunterricht in der ersten Klasse, wir sind alle bedürftig und wir sollen anderen helfen. Und wenn man Schüler in der Klasse hilft, in der Klassenarbeit, kriegt man eine 6. Also ich sage immer, der Frontalunterricht, wieder ein provokanter Satz, der Frontalunterricht ist die organisierte Produktion der Verantwortungsdiffusion. Weil niemand für den anderen verantwortlich ist, für die Bildung der anderen. Es gibt sogar immer diese Sternchenaufgaben für die schnelleren Schüler, anstatt sich dann um andere zu kümmern. Und ich gebe absolut recht, das ist alles total schwierig. Ein Schlüssel könnte sein, wirklich ein durchgängig projektbasiertes Lernen, was so organisiert ist, dass gegenseitige Hilfe kein Einzelfall für ein spezifisches Kind ist, sondern sich aus der Struktur der Aufgabe ergibt, so wie ich das gesagt habe, am Beispiel der Projektwoche. Und das zu organisieren, ist eine riesige pädagogische Aufgabe und das kann ich nicht alleine tun. Ich bin kein qualifizierter Pädagoge. Wie gesagt, da bin ich auch ganz demütig, aber es geht. Da gibt es viele Modelle, sowohl Modelle, die mehr individualisierend arbeiten, wie auch in Wood-Oeschling, als auch Modelle, die mehr das Gemeinsame betonen, wie die von Georg Feuser. Es ist nicht so, dass niemand schon in die Richtung gedacht hätte. Wenn es dann Herausforderungen gibt, dann haben alle Verständnis dafür, dass Lehrer auch nur Menschen sind und nicht alles leisten können. Um jetzt kurz auf die Frage zu antworten, was hätte ich mir gewünscht? Die Gemeinsamkeit zu versuchen, anstatt sie von vornherein auszuschließen. Weil wir von Vielfalt immer mehr lernen können als von Einfalt, selbst dann, wenn es nicht immer gleich funktioniert und selbst dann, wenn es holprig ist am Anfang.
Also ich würde jetzt da gerne mal einhaken. wenn das jetzt möglich wäre. Die Frage ist ja, woran scheitert es? Ich habe immer wieder Seminare mit LehramtsanwärterInnen in der Lernwerkstatt Inklusion zum Thema Inklusion. LehramtsanwärterInnen, die vorbereitet werden auf den Schuldienst in der Grund- und Mittelschule. Dort erlebe ich, dass ich junge Menschen vor mir habe, die sehr engagiert sind und die tatsächlich auch von dem Geist der Inklusion, sage ich mal so dramatisch, erfüllt sind. Die möchten eine inklusive Schule haben, die möchten so praktizieren, aber sie können es nicht. Warum? Nicht, weil sie das Handwerkszeug nicht hätten, das haben sie ja gelernt, also Pädagogik hatten wir ja gelernt, sondern deswegen, weil sie in ein System hineingepasst werden, dass dies alles verhindert, was sie sich vorstellen können. Wir leben in einem inklusionsfeindlichen System. Das hat uns übrigens auch der UN-Ausschuss bei der Staatenprüfung 2023 deutlich gespiegelt, dass wir da noch lange, lange, lange hinarbeiten müssen, um tatsächlich Inklusion zu haben. Woran krankt es? Es krankt an den Strukturen. Wir können nicht unter den gegebenen Strukturen der Schule sagen, wir machen Inklusion. Das kann nur scheitern. Das heißt, wir müssen strukturell etwas verändern. Der Georg Feuser, Tim hat ihn schon gerade erwähnt, der hat einen Buchtitel und dieser Buchtitel beschreibt genau das, was wir tun. Wir integrieren die Inklusion in die Separation. Das ist das, was wir machen. Jetzt, Tim, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, ganz despektierlich. Was machen wir? Wir nehmen den Tim in seinem Rollstuhl, schieben ihn in die Regelschule und sagen, so, das ist jetzt eine inklusive Schule. Der Tim ist da. Prima. Da haben wir einen, der ein Inklusionskind, also dieser Begriff allein, finde ich menschenverachtend. Also so arbeitet im Moment die Schule. Ich möchte nicht bestreiten, das möchte ich allerdings hinzufügen, dass es durchaus aufgrund des Engagements einiger Lehrkräfte, Schulleitungen und so weiter, es da und dort einigermaßen gelingen kann. Ich selber, ich war ja als Schulleiter tätig, habe eine Schule kennengelernt, in der es war eine Grundschule, in der eine Klasse aus der Förderschule für geistige Entwicklung integriert war an der Schule. Die haben das ganz toll gemeinsam gemacht und die haben das ganz toll wieder auf die Reihe gekriegt, haben diese Kinder wirklich in die Schulgemeinschaft integriert und so weiter. Also es gibt Beispiele, wie es auch unter den schlechten Bedingungen einigermaßen gut gehen kann, aber das ist kein Alibi dafür, dass wir uns ausruhen. Wir müssen Strukturen ändern, wir müssen Inhalte ändern. Rainer hat es vorhin gesagt, mit den Inhalten und den Lehrplänen. Das ist noch einmal ein ganz eigenes Kapitel. Wer macht die Lehrpläne? Wie kommen Lehrpläne zustande? Was steht da drin? Die Schule definiert sich als Wegbereiterin für die spätere Integration in die Berufs- und Arbeitswelt. Ich möchte jetzt nicht das Wort Kapitalismus in den Vordergrund drücken, aber das kapitalistische System ist das, was von oben her die Schule dominiert. Also hier haben wir ganze Menge Hürden in dem bestehenden System, die eine echte Inklusion auch verhindern. Und wenn wir dahingehend Überlegungen anstellen wollen, wie soll es besser gehen, wie soll es anders gehen, dann müssen wir die Strukturen verändern, klipp und klar. Aber dazu ist die Politik nicht bereit im Moment.
Ja, es liegt auch an Kosten. Also wir haben die Tage nur im Landtag diskutiert, ein längeres gemeinsame Lernzeit, dass man zumindest bis zur 6. gemeinsam lernt, wurde mir zurückgeworfen mit, das geht nicht wegen den Kosten der Kommunen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Realschulen zum Beispiel, die sind ja von R4 auf R6 vergrößert worden. Ja, wenn man, die Mittelschulen sind gleich groß, also man müsste gar keinen Cent investieren, um länger gemeinsam lernen zu können. Weil die Gebäude sind ja faktisch da. Also das ist jetzt alles nichts, was wir neu erfinden. Das gab es ja früher alle schon mal. Das ist jetzt wirklich nichts Neues.
Genau.
Was mich noch wahnsinnig bewegt, Gerald, ist wirklich das, was du sagst. Die Heterogenität in den Schulen wird immer mehr. Und wie du richtig sagst, ich glaube, dass die unsere Lehrkräfte auch bei der KIG, Rainer, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wahnsinnig engagiert sind. Die Menschen sehen wollen, auf die Menschen zugehen und hier wirklich die Schwächsten in den Blick nehmen. Aber die oftmals, vielleicht ist Angst das falsche Wort, nicht darauf vorbereitet sind, dass das, was da jetzt kommt, dass da jemand mit dem Rollstuhl reinkommt, weil sie gar nicht wissen, muss ich den jetzt, was muss ich machen? Da fehlt es in meinen Augen einfach an professioneller Hilfe.
Ja.
Oder wie seht ihr das?
Ja, also die professionelle Hilfe, die wäre ja da. Wie du jetzt gerade gesagt hast, das geht ja nicht nur um die Gebäude, die vorhanden sind, sondern es geht ja auch um das Personal, das in den Gebäuden ist. Warum muss ein Sonderpädagoge in der Sonderschule unterrichten und der Regelschulpädagoge in der Regelschule? Wenn man das in ein Gebäude integriert, hat man schon einmal zwei Professionen gemeinsam unter einem Dach, die sich gegenseitig unterstützen können. Wer sagt weiterhin, dass ein Lehrer eine Klasse unterrichten muss? Allein das ist schon ein Problem. Wir haben die Möglichkeit, multiprofessionelle Teams zu organisieren. Manchen Schulen gelingt es ohne Kostenaufwand. Also dieses Argument ist alles zu teuer. Das akzeptiere ich nicht in der Form, ganz abgesehen davon, dass wir in Deutschland viel mehr in die Bildung investieren müssen, wenn wir unsere Demokratie erhalten wollen. Aber das nur nebenbei. Also ich meine, die multiprofessionellen Teams, die lassen sich generieren. Es gibt Verbände für alle möglichen Formen von Einschränkungen. Dort sitzen Menschen, die das Know-how haben. Wie geht man mit einem Menschen zum Beispiel, der im Rollstuhl sitzt, weswegen auch immer, um, damit es ihm gut geht? So, die kann ich anzapfen, diese Menschen. Die sind da, die stehen bereit, die kann ich anrufen. Das geht auf einen kurzen Dienstweg. Also das sind schon so Kleinigkeiten, die ich jetzt schon machen kann. Und wenn man das jetzt organisiert und in die Schulen reinbringt, dass von Therapeuten, von Logotherapie bis Psychotherapie, alles Mögliche an der Schule, in der Schule zur Verfügung steht, die müssen ja nicht ständig da sein, aber dass die vorhanden sein, griffbereit sind, das lässt sich alles organisieren ohne großen Aufwand. Und dann haben wir dieses Problem aus dem Weg geschafft. Und es muss nicht immer ein Lehrer vor einer Klasse stehen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass Kinder allein arbeiten, dass Kinder mit anderen arbeiten und so weiter.
Gerhard, du sprichst mir ein bisschen aus der Seele, weil es auch der Sinn des Podcasts hier ist, um einfach mal das Thema publik zu machen, dass man gemeinsam drüber nachdenkt, mitdenkt. Und wie du richtig sagst, wir Verbände haben natürlich das Netzwerk, wir haben Profis vor Ort, wir haben selbst in der KIG Förderschullehrer, die da das unterrichten, die das Know-how haben und die natürlich auch in diesen Zeiten immer mehr in den Spot gerückt werden müssen. Und es ist auch gut so, dass jedes Kind hier maximale gute Bildung genießen kann. Ich gebe dir recht, Bayern sollte mehr investieren. Ich muss aber auch sagen, wenn ich sehe, dass Bayern im Jahr 2026 36% der Steuereinnahmen in Bildung steckt, also mehr als jeder dritte Euro geht in Bildung, ist es ein tolles Zeichen. Ich glaube, dass da viel Geld verpufft, nicht effizient dort ankommt, wo die Kinder das brauchen, dass wir da wirklich effizient mal hingucken müssen, wo können wir Geld sparen, damit jedes Kind, Tim und wie sie alle heißen, hier gute Bildung genießen können. Wir vielleicht auch wirklich zwei Leute in der Klasse haben, weil wir dies auch in diesen Zeiten brauchen. Nicht, weil die Kinder anders sind als früher, ich glaube vielmehr, weil die Eltern anders sind als früher. Und da auch viel, ich sage nochmal, das größte Handicap der Kinder, Flop 6, sind die Eltern. Das stimmt nicht ganz, um Gottes Willen. Ich will ja nicht alle Eltern verteufeln. Aber es ist schon eine Zeit, die sehr angstgetrieben ist und die Eltern auch alleingelassen sind, völlig wurscht, was die für ein Kind haben. Und wir denen dann einfach auch Hilfe anbieten müssen als Staat, als Verband oder auch als Lehrkräfte, müssen wir da einfach eine ganz andere Rolle einnehmen wie früher. Früher war es der Frontalunterricht, wo jeder Lehrer einen Respekt vor seinem Lehrer hat. Und heute ist der Lehrer eher so ein Coach, sage ich mal, der auf die Kinder zugehen muss, der sie sehen muss, der ganz andere Fähigkeiten und Skills braucht. Und es ist für mich schon eine Schande, dass das Lehramtsstudium, ich sage mal ganz flapsig, seit 1970 nicht angepasst wurde. Die Welt dreht sich in einem Affenzahn weiter. Wir sind im Jahr 2026 jetzt, 50 Jahre später und unterrichten immer noch in der Grundschule Altdeutsch, wo die Kinder mit KI arbeiten. Das ist wirklich für mich ganz, ganz komisch zu verstehen. Vielleicht verstehen es andere leichter. Tim, für dich, was ist dein Appell dazu?
Ich würde gerne kurz was ergänzen. Also die Qualifikation, die wir dringend brauchen, ist völlig richtig. Ich möchte eine Erfahrung dazu noch ergänzen, die ich hatte, als ich im Seminar war mit Heilpädagogen und mir jemand gesagt hat, eine Lehrkraft hätte voll über Inklusion hergezogen und hätte gesagt, sie sei dazu nicht qualifiziert und wie sie das denn machen soll. Und dann habe ich gesagt, was ich in dieser Position antworten würde, jetzt heute aus meinem reflektiven Hintergrund. Und zwar hätte ich dann diese Lehrkraft gefragt, was denken Sie denn, was ein Mensch braucht, der in einer besonderen Lage ist, was für den am wichtigsten ist. Und dann hätte die wahrscheinlich gesagt, naja, irgendwie Empathie, Verständnis oder was bräuchten Sie, wenn Sie jetzt ein Bein gebrochen haben und im Rollstuhl sind, dann würde er auch sagen, Empathie, Verständnis. Und dann weiter zu fragen, kann man Empathie und Verständnis entwickeln mit einem Menschen, mit dem man nicht in Berührung kommt? Ist es möglich, wenn ein Mensch eine in Zahlen gefasste Abstraktion bleibt? Wir sehen das gerade bei der Migration, haben wir gerade ein Anti-Empathie-Programm. Dadurch, dass in den Medien nur von Zahlen über die sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wird. Und das ist die Schiene, bei der ich dann gehen will. Also kann ich mit jemandem Empathie entwickeln, den ich gar nicht als Teil meiner Wirklichkeit erlebe. Und das Problem ist, denke ich, solange wir Inklusion so verkaufen, als sei sie eine Maßnahme für eine Minderheit, wird sie auch keine Mehrheit finden. Und ich gebe absolut recht, es braucht da dringend natürlich die Fachkräfte, aber sie hätten in meiner Vorstellung eine veränderte Rolle und zwar vor allen Dingen das Gemeinsame zu ermöglichen, die Verbindung zu ermöglichen, wie ich gerne sage, die geteilte Welterfahrung zu ermöglichen. Denn wenn ich gemeinsam mit allen anderen, vielleicht projektbasiert, teilweise individualisiert, gelernt hätte und so, und ich alle gehen dann studieren und ich würde in so eine Eingliederungsmaßnahme von der Agentur für Arbeit danach landen, dann würden die sich doch alle fragen, wo ist denn der Tim plötzlich? Warum ist denn der weg? Und da müssen wir hinkommen, geteilte Verantwortung zu ermöglichen, weil ein Staat kann nicht existieren ohne die Menschen in ihm, die das tragen. Was sein Ziel ist, das wissen wir schon seit Böckenförde. Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Bedingungen, die er selbst nicht produzieren kann. Und wir haben da einen Raum 10 Jahre lang, wo alle gemeinsam sein können. Und die Frage ist hier nur noch, wie nutzen wir diesen Raum? Und mein Appell wäre aus ganz unterschiedlichen Gründen dringend, diesen Raum für das Ermöglichen und Einüben gegenseitiger Verantwortung zu nutzen. Und
ja, das, da würde ich.
Ja, Gerald.
Ja, da würde ich gerne noch was ergänzen. Du sprichst ein richtiges Thema an, ein ganz, ganz wichtiges Thema, Begegnungen. Es gelingt nur durch Begegnungen, dass Menschen friedlich, solidarisch, gerecht in einer Gemeinschaft zusammenleben. So, also, das heißt, wir müssen Begegnungen schaffen. Jetzt blicken wir auf die letzten Jahre zurück. Was ist da geschehen? Das exakte Gegenteil. In der Corona-Zeit wurden diese Begegnungen komplett aufgelöst. Sie wurden ja verboten. Nicht einmal auf der Parkbank durfte man nebeneinander sitzen. Ich mag es nicht diskutieren, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Also das sollen andere entscheiden. Aber jetzt für die Menschen, die das erleiden mussten, für die Jugendlichen, für die Kinder, die darunter leiden mussten, hat es einen großen Rückschlag gegeben. Ich habe es erlebt, dass das Thema Inklusion tatsächlich in dieser Corona-Zeit, in dieser Lockdown-Zeit massiv zurückgeworfen worden ist. Nach Corona jetzt spielt Inklusion in der Schule kaum mehr eine Rolle. Es gibt so viele andere Probleme. Wir müssen uns so um so viele andere Dinge kümmern. Inklusion, für Inklusion kann man sich auch nicht mehr so richtig engagieren, hat keine Zeit, ist überfordert. Die Lehrkräfte sind überfordert, das gesamte pädagogische Personal ist überfordert. Die SchülerInnen haben massive Probleme in der, im sozialen Miteinander. All diese Dinge erleben wir jetzt als Konsequenz aus dieser Zeit. Und das macht es uns natürlich schwer. Und dazu kommen natürlich noch auch die ganzen anderen Krisen, unter denen wir zurzeit leben müssen, die tatsächlich auch Angst erzeugen. Martin, du hast es vorhin schon mal so ausgedrückt. Das macht das Ganze nicht einfacher. Und das macht es aber auf der anderen Seite deutlich, dass wir mit dieser Schulstruktur, die wir haben, diesen Problemen nicht mehr gut begegnen können.
Jetzt, Rainer, an dich eine Frage, weil das juckt mich jetzt. Du hast ja eigentlich das bunteste Viertel in deiner Kirche gehabt, sag ich mal, wo wirklich alles dabei war. Ich habe mich die Tage erinnert, im Zug war ein schwules Pärchen vor mir, die wollten dann sie nicht küssen, weil sie immer noch gesellschaftlich nicht akzeptiert fühlen im Zug. Da haben wir ja auch Nachholbedarfe. Aber bei dir in der Kirche bist du ja mutig. Da könnte man auch sagen, ja, bei dir ist alles gerade schwer und alles furchtbar, aber du findest ja auch Wege. Du holst ja auch Kraft her und findest Wege. Also was Positives jetzt mal rausziehen.
Ich mache es eigentlich so, wie mir das jetzt hier vorgestellt wurde. Hat zum Beispiel geheißen, man kann einmal die Schüler unter sich alleine lassen. Ich habe gleich zuerst an meine eigene Zeit gedacht. Also unsere Klasse damals alleine zu lassen, das war der Beginn eines Bürgerkriegs gewesen. Gell? Weil wir einfach vielleicht auch noch nicht reif genug waren auch für den Gedanken, dass man miteinander in Stille arbeiten konnte. Es ging nur mit strenger Überwachung. Aber genau das tun wir eigentlich. Ich bin vor 32 Jahren in das Viertel gekommen, also nehme ich das Beispiel der Homosexualität. Ich habe da gelernt, wenn ich es nicht für mich lerne, mit diesen Menschen umzugehen, dann habe ich ihnen auch nicht irgendein Konzept aufzudrücken. Immer mehr überlassen wir es den Leuten selber, auch sich selber zum Beispiel als Kirche zu definieren. Wir warten nicht darauf, bis wir hier Modelle, Vorschriften oder sowas von Rom bekommen, sondern wir definieren uns selber daraus und gestalten uns daraus. Und weil gerade Corona genannt wurde, das ist mir halt auch aufgefallen, Corona war natürlich eine gewisse Scheidewand. Ich habe Schüler getroffen, die gesagt haben, für mich war Corona ein Glücksfall. Ich konnte mich viel besser konzentrieren, weil ich auf mich selber zurückgeworfen war. Und die anderen haben gesagt, ich wäre fast draufgegangen mit diesem Homeoffice, mit diesem immer alleine sein. Ich habe Schüler getroffen, die wahnsinnig Schwierigkeiten hatten, wieder in den normalen Prozess mit anderen eingegliedert werden zu können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, und nur so funktioniert für mich ja Inklusion, dass wir immer genau hinhören und schauen, was will jemand, wie kann er es machen, wie kann er es umsetzen, wo kann ich ihm vielleicht beispringend befreien, da reingehen, aber ihm ja kein Muster übersetzen. Ein praktisches Beispiel, die Leute kommen, melden ihr Kind zur Taufe, haben seit Jahren keinen Kontakt mehr mit Kirche und so weiter. Und dann sagen sie, was muss man da tun? Dann sage ich, nix. Ja, was heißt nix? Sage ich, wir treffen uns und wir feiern, okay? Ja, wie geht's nachher? Sage ich, wir fangen an, wir dürfen, wir hören auf. Und alles, was dazwischen ist, gestalten wir. Also ich mache mit einer da etwas Gemeinsames, wo sie sich selber wiederfinden und eine Sicherheit bekommen. Also es ist, das, was wir heute in der Seelsorge machen, ist bereits eine Inklusionsveranstaltung. Jetzt kommt Weihnachten, Christmette, brechend voll. Jeder von uns weiß, dass da viele, 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 viele da sind, die wirklich nur dem einen Abend da sind. Ich muss das jetzt, und das ist überhaupt keine Schwierigkeit, einen Gottesdienst daraus machen, wo ich da drin sein kann, mich voll einbringen kann, auch wenn ich von nichts eine Ahnung habe. Und es funktioniert. Das ist für mich gelebte Inklusion in der Gemeinde.
Ja, also da kann ich nur zustimmen. Das finde ich großartig. Hier an meinem Heimatort wird die Kirche zugemacht und wer weiß, was daraus entsteht. Wichtig ist, man muss den Menschen Räume anbieten, in denen sie, wie es der Tim ausgedrückt hat, Verbindungen schaffen können zueinander, zu Problemen der Welt, zu Dingen, die in der Welt sind, Räume schaffen, in denen gemeinschaftlich gelebt und die Gesellschaft gestaltet werden kann. Und das ist etwas, das kann jetzt natürlich ein Geistlicher, sage ich mal, in seiner Gemeinde eher machen als ein Schulleiter in seiner Schule.
Genau.
Weil der natürlich ganz strengen Regularien und Strukturen unterliegt. Und das ist ja meine Kritik, diese Strukturen stehen im Weg, nicht die Menschen, die Strukturen stehen im Weg. Und deswegen meine ich, muss an der Stelle wirklich etwas aufgelöst werden. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist die Zukunftsaufgabe schlechthin.
Aber ich sage was ich wirklich jetzt als
Ich sage nochmal, unser Grundsatz ist Einheit in Vielfalt, auch im Schulsystem. Ich bin der Meinung, dieses Gemeinschaftsschulsystem ist unglaublich verlockend, aber es soll nicht einfach ablösen. Es soll ein Baustein in der großen Einheit sein. Ich muss auch das andere System immer noch betreiben können. Warum? Weil ich ja die anderen Schüler habe. Weil ich habe Jugendliche um mich herum. Das sind solche Freaks. Du, die gehen da in der 10. Klasse her und sagen, ich mache ein 1-0-Abitur. Also das, wenn ich in der 10. gesagt hätte, dann hätten sie mir zur Heiligsprechung freigeben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu sagen. Also die sind dermaßen konstruiert, organisiert, wo ich nur noch staune, dann nehme ich, auch für die brauche ich natürlich diese Systemschule, die es ihnen genau das ermöglicht. Und drum, Einheit in Vielfalt. Wir müssen alles investieren, dass wir viele vielfältige Möglichkeiten haben, mit viel, mit weniger oder mit keiner Inklusion, dass sich der Einzelne da wiederfinden und entwickeln kann. Und das ergibt ein ganz großes Ganzes. Aber nicht die Dinge gegeneinander ausspielen. Wenn wir damit anfangen, dann haben wir schon verspielt.
Rainer, du sprichst mir aus der Seele, Gerald, gleich du. Ich habe die drei gelernt, in der Schöpfung ist nichts perfekt. Wir können aber immer wieder hinterfragen, können wir besser werden, können wir was machen, können wir anfassen. Und was ich jetzt im Podcast einfach sagen mag, ich bin total begeistert, mit welchem Innovationskraft die katholische Kirche, die hat ja auch viele Schulen, hier vorangeht und genau diesen Gedanken, Gerald, den ihr ja habt, in unterschiedliche Bildungsmodelle reinbaut und im Übrigen mit dem Lehrplan zusammenbringt. Also siehe die Bischof-Ulrich-Schule jetzt in Augsburg, die im Endeffekt eine Schule ist ohne Klassenzimmer, ohne Pausengong, wo alle Kinder, 60 Kinder in einem Raum an ihrem Tablet hängen, individuell machen können und tun können. Wir als KIG haben das natürlich mit den Schülerinnen angeschaut. Wir haben Schülern die Kamera in die Hand gegeben und meinten, stell doch mal vor, was ihr den ganzen Tag macht. Das ist eine Ganztagsschule, Realschule. Da sind auch Kinder drin, da muss man ehrlich sagen, die wären eigentlich für die Mittelschule, aber die Eltern haben gesagt, nee, ich möchte mein Kind da hinstecken, weil das kriegt das hin. Und die Gemeinschaft in dieser 60 Schüler großen Klasse setzt es jetzt um. Und die katholische Kirche in Augsburg hat jetzt beschlossen, dieses Modell auf die Grundschulen überzumünzen. Das heißt, was die Kirche hier, wir reden hier immer vom Staat und so, es gibt viele private Träger, die genau diese Themen, die ihr zwei hier mitgebracht habt, natürlich auch anschauen. Und vielleicht auch ein bisschen schneller sind. Auch wenn man meint, dass die katholische Kirche immer so behäbig ist. Es ist schon Wahnsinn, wenn man die Perspektive mal dahin macht, dass alles gut wird und wir gute Modelle haben. Da passiert schon das eine oder das andere sehr, sehr moderne. Wie auch Rainer weiß es noch gar nicht, die katholische Kirche so eine Art Microsoft für alle Getauften entwickelt hat, dass man in Zukunft mit der Taufe quasi sein Lizenzpaket von Microsoft datenschutzgrundkonform überreicht bekommt, weil die Kirche auch hier merkt, wir müssen hier neue Wege gehen. Also wenn wir hier als KIG reden über die Schule, über das System, über das differenzierte Schulwesen, müssen wir in meinen Augen schon auch die katholische Kirche auch mit bedenken, die als Träger natürlich in 7 Meilenschritten vorausgeht und Vater Staat auch immer ein bisschen länger. Aber allein die Geschichte von Tim, von dir, Gerald, von dir, ich glaube, die motiviert uns schon, dass es möglich ist, Tim, auch dein Lebensbeispiel, was du vorhin gesagt hast, was zu machen. Und ich glaube, wir sollten alle irgendwie uns vor dir verbeugen, Tim, was du Lebensleistung hier gemacht hast und schauen, dass wir andere Kinder mit dem, was du hier einbringst, besser für die Zukunft vorbereiten. Im Übrigen, Rainer, ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich mein Studium fertig gemacht habe, oder als ich, habe ich mich auch zum Alumni-Verein da reinwählen lassen, weil ich dachte, die Erfahrung, die ich in den Jahren an der Uni gesammelt habe, möchte ich den Professoren zurückspielen, um die Uni zu verbessern. Und das ist ja auch unser Job als Verband, dass wir jeden Tag ins System gucken und gucken, wo können wir besser werden, wo können wir nachjustieren, dass die Bildung besser wird, dass wir jedem Kind in diesem Freistaat, jedem, die bestmöglichste Bildung gewähren können.
Ja, ein Abschluss, Rainer? Weil vorher die Rede war, bei uns wird die Kirche jetzt auch geschlossen. Das ist etwas, was ich seit Jahrzehnten meinen Leuten sage, mit der Jammerei kommen wir keinen Schritt weiter. Ja, wir werden uns massiv verändern, wir werden viele Pfarreien schließen, wir werden viele Kirchen zumachen, verkaufen oder was auch immer. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt ein System von lauter Kletterhallen bekommen, sondern wir müssen uns neu konzentrieren, zum Beispiel Schulsystem, das, was die Kirche immer schon gemacht hat. Dort zu sein, wo sie notwendig ist. Über Jahrhunderte hinweg, diese Klosterbibliotheken haben den ganzen Schatz des Wissens dort aufbewahrt, bis man es dann in der Aufklärung hat anpacken und rauspacken können. Im Mittelalter war es noch viel zu früh dabei. Dass sich die Kirche dem Bildungssystem verschrieben hat, das ist ja sozusagen eingeschrieben. Wir erleben praktisch jetzt die Notwendigkeit der Wiederholung einer Geschichte, dass wir dorthin gehen, wo wir wirklich notwendig sind. Das ist Bildung, das ist sozialer Wohnungsbau. Das ist Kinderbetreuung. Wenn ich das erlebt, dass ich hier Eltern habe, wo einer arbeiten muss, damit sie eine Krippenstelle für ihr Kind, einen Krippenplatz für ihr Kind, überhaupt finanzieren können. Ich meine, es ist ja blanker Hohn zu sagen, du hast das gesetzliche Recht auf einen Kita-Platz, aber es gibt keinen Kita-Platz. Gell? Das ist wie mit dem Parkplatz. Gell? Es ist ja ein Blödsinn. Dort in diese Lücken muss Kirche hineinstoßen. Dann wird sie genauso wahrgenommen, wenn nicht sogar wichtiger, als wenn wir vorher flächendeckend territorial in den Pfarreien unsere Seelsorge abgewickelt haben. Die Seelsorge, der Auftrag bleibt immer gleich. Nur die Nuancierung, wie wir sie heute betreiben, das ist halt der Vergänglichkeit und auch der Veränderung unterworfen.
Ich möchte gerne noch einmal zurückkommen auf das Thema Vielfalt. Ryan, da stimme ich zu. Das Leben in der Vielfalt ist das Gebot schlechthin. Aber das schaffen wir nicht in diesen Strukturen, die wir haben. Ich erlebe immer wieder dieses invasive Verstehen. Es kommen Fachleute und sagen, was mit dem Kind los ist und wie das Kind zu behandeln ist. Und das ist etwas, was ich zutiefst ablehne. Es wäre gut, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, hinzuhören, erstmal das Kind zu beobachten oder, wie es Wolfgang Janssen ausgedrückt hat, eine rehistorisierende Diagnostik praktizieren. Das heißt, erstmal zurückschauen, was ist in der Geschichte dieses einen Kindes geschehen, warum ist es so, wie es ist. Es fällt ja nicht so vom Himmel, jetzt gleich in der dritten Klasse oder so. Deswegen denke ich, ist es wichtig, sich zurückzunehmen als Pädagoge oder wie auch immer und vom Kind aus zu denken. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dieses paternalistische Diagnostizieren ist ein Grundübel. Und noch einmal diese Vielfalt, die wir haben, die äußert sich natürlich auch darin, dass wir SchülerInnen haben, die ja schnell auffassen, die weit voraus sein können und so weiter. Aber das berechtigt das Gymnasium nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten und gibt Beispiele, wie das anders gehen kann. Und dass die katholische Kirche hier vorangeht, das ist sehr, sehr ehrenwürdig. Ich hab's auch mitbekommen, dieses Augsburger Modell. Und ich finde es natürlich großartig. Aber wir, das muss ich halt auch sagen, es ist halt eine Privatschule und nicht für die Masse der staatlichen Schulen verpflichtend oder wie auch immer. Es ist ein Vorbild, zweifelsohne. Da stimme ich absolut zu. Aber ich argumentiere jetzt für die staatlichen Schulen und für die Kinder, die dort gehen. Das sind ja auch dort die Kinder, die in prekären Verhältnissen aufwachsen und so weiter. Und an die zu denken, da muss ich sagen, müssen die Strukturen verändert werden.
Also die Strukturen müssen verändert werden, aber Thema Zeit, auch hier nimmt sich alles ein Ende, Tim. Du wolltest auch noch was sagen. Vielleicht wollen wir ein bisschen mit was Positivem enden, Tim. Mhm. Wir wollen unseren Podcast immer positiv enden, weil Probleme haben wir genug in diesem Land. Wir müssen gucken, wie wollen wir es in Zukunft besser machen. Tim, vielleicht das Schlusswort an dich. Was würdest du dir wünschen, wo wir mehr davon euch, so aus deiner Perspektive, dein Wunsch quasi jetzt an Kirche und Staat, wo brauchen wir mehr davon?
Ja, ich mag gerne das Schlusswort und würde aber noch mal kurz eingehen auf den Schüler mit dem 1er Abitur. weil das ist völlig richtig, dass viele intellektuelle Stimulation brauchen. Die habe ich ja auch gebraucht. Aber die Frage ist, rechtfertigt diese intellektuelle Stimulation die Vorenthaltung der Vielfalt? Und was bedeutet es, wenn ein Mensch nur intellektuell stimuliert wird? Also einfach viele Menschen betrachten heute Gymnasien als Assessment Center für irgendwelchen Lernstoff. Und ich schlage da einfach was anderes vor, und zwar die Funktion von Schule als Ermöglichung gegenseitiger Verantwortung. Warum? Weil sie der einzige Raum ist, den wir haben. Weil der Staat nicht alles leisten kann. Der Staat kann keine Solidarität erzeugen, die nicht da ist. Deswegen ist der Staat darauf angewiesen, dass die moralische Substanz selbst in den Bürgern verankert ist. Und das geht aber nicht, wenn er selbst die Bedingungen dieser moralischen Substanz zerstört. Und jetzt eine provokante Sache. Wenn immer jetzt gesagt wird, was ist denn mit der Leistung, dann sage ich ja, Leistung ist mir sehr wichtig. Aber ein Bankraub ist auch eine Leistung. Und den perfekten Bankraub kann man auch unterrichten. Da kann man eine perfekte Stunde machen mit Inputphase und Ergebnissicherung. Und das geht alles. Und wer Leistung ohne Verbindung will, der befürwortet die Barbarei. Und ich will keinen empathielosen Arzt mit einem Abitur von 1,0. Deswegen, ja, Leistung ist wichtig und es muss Wege der intellektuellen Förderung für Hochbegabte geben. Die brauchen wir auch wirtschaftlich und in der Medizin und so. Aber auch dafür muss es in einer Schule Betätigungsfelder geben. Und das rechtfertigt nicht die Verbindung vorzuenthalten, die wir brauchen für und die Entwicklung unseres Gemeinsinns und für unser Menschsein ganz allgemein. Deswegen wäre mein Plädoyer, so unkonkret wie das leider ist, es tut mir leid, Verbindungen priorisieren und davon immer auszugehen, dass wir als Gesellschaft, die nicht lernt, füreinander zu sorgen, vielleicht auch im christlichen Sinne, auch da können wir, gibt es ja viele Ideale, auch im christlichen, auch wenn es nicht immer so umgesetzt wird. Aber dieses Ideal, was auch in Kirchen transportiert wird, was der Rainer gesagt hat, zu einem Grundstein unserer Bildung machen, das wäre mein Wunsch.
Bindungen durch Projekte, durch gemeinsames Erleben. Rainer, da gehst du mit, oder?
Absolut, wirklich, in allem. Und ich finde, jetzt vielleicht eine kleine Reflexion zu unserem Talk jetzt hier. Am Anfang haben wir gedacht, das musst du jetzt einmal erst kapieren, was hier überhaupt die Rede ist. Und jetzt, nachdem wir so eine Stunde miteinander gesprochen haben, komme ich in die Thematik erstmal richtig rein. Gell? Und ich sehe wirklich, und ich konnte es allen Mitstreitern hier mitgeben, sieht er ganz, ganz große Chancen und vor allem Notwendigkeiten für die Zukunft, für uns, für unsere Kinder und für unsere Schulen.
Es macht Mut, lässt nach vorne blicken. Ich sage Gerald, Tim, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr unseren Hörerinnen und Hörern das Thema mitgegeben habt. Es schreit natürlich nach mehr, also auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr wissen wollt zu den beiden. Ihr könnt mittlerweile auf Spotify uns direkt anschreiben. Das ist auch spannend. Das habe ich auch neu lernen müssen. Mit uns chatten und verschreiben, wenn ihr Fragen an die beiden habt, sehr gerne. Und wenn ihr den Wunsch habt, noch tiefer einzusteigen, schreibt uns das. Dann machen wir nochmal einen zweiten Podcast aus. Ich glaube, Gerald, Tim, ihr seid da auf jeden Fall dabei. Oder mal ein Digitalk oder mal ein Vortrag. Vergelt's Gott und auf bald.
Das war Pausengong. Der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.